3FM.
Spielraum Jahresrückblick in der Ulmer Volkshochschule. Da gab es den Jahresrückblick der Reihe Spielraum You Never Talk Alone. Organisator und auch Moderator der ganzen Reihe ist unser Herrengedeck-Moderator Andi Kulig. Und von ihm hören wir mal kurz zusammengefasst, was ist jetzt eigentlich nochmal Spielraum genau?
Ja, was ist Spielraum? Spielraum ist Fußballkultur auf der Bühne, gepaart mit gesellschaftlichem Anspruch, mit Literatur, mit Musik, mit Live-Gästen, mit Talk, mit Schauspiel, mit Kleinkunst, rundum beste Unterhaltung am Abend, der Fußball hinaus in die Welt.
Dankeschön, Andreas. Wie gesagt, ich war auf dem Jahresrückblick und der Fußballlesung. Dazu waren die Gäste Bernd Sauter als Autor und der frühere Bundesligaspieler Rainer Scharinger. Er war dann mehr so für den Talk zuständig. Abgerundet ist das Programm durch die literarischen Texte von Angelika Meyer und 3FM Voice Hero Clemens Grote. Geschmückt wurde das dann auch noch mit der Musikband Spielvereinigung Sportlehrer. Soviel zu dem, was vorher schon bekannt war. Anpfiff.
Zu Beginn habe ich mir den Schwaben Bernd Sauter aus Aurich geschnappt. Er ist Autor des Buches Heimspiele Baden-Württemberg. Wahre Fußballgeschichten, die unter die Grasnarbe gehen. Aus diesem Buch wird er heute lesen und da frage ich mich natürlich, um was es in dem Buch überhaupt geht. Herr Sauter, Sie haben gesagt, Sie kommen aus Aurich. Wo liegt Aurich?
Auf der halben Strecke zwischen Ludwigsburg und Pforzheim. Ganz gefährlich an der Grenze zwischen Baden und Württemberg.
Sie haben heute auch aus Ihrem Buch vorgelesen, Heimspiele Baden-Württemberg, wahre Fußballgeschichten, die unter die Grasnarbe gehen. Gut, man errät, es geht um Fußball, aber um was dann eigentlich genau?
Es geht tatsächlich vor allem um die Geschichten, die hinterm Fußball sind und die sich neben Platz abspielen. Ich war noch nie jemand, der 1:0 Berichterstattung, geht er jetzt in Dreieckel, war das jetzt abseits, länger spannend gefunden hat. Es geht um Fußball, wie er das Leben der Menschen prägt, und es geht um die Bezüge, die Fußball hat, weil Fußball wichtiger ist als nur 90 Minuten und das Ergebnis. Fußball prägt die Menschen, Fußball greift in den Alltag ein, wesentlich. Es gibt nicht wenige, die ich kenne, bei denen Fußball eigentlich so komplette Lebensinhalt ist. Ich weiß, von was ich rede. Und es geht um die vielen Bezüge zu Gesellschaft, in der Politik, in der Geschichte. Es geht um den Weltenlauf, es geht um Soziologie, es geht um Fußballtaktik, es geht um die Art, wie sich auch der Fußball mit der Gesellschaft verändert hat.
Wie viele Geschichten haben dann im Buch Platz gefunden?
Ganz genau 94. Das rührt daher, dass ich als baden-württembergischer Autor streng auf 50-50 geachtet habe. Das heißt, 45 Geschichten aus Württemberg, 45 Geschichten aus Baden und 4 Geschichten, die leider den baden-württembergischen Fußball beeinflusst haben, ohne dass sie in Baden-Württemberg spielen. Und deshalb sind die auch drin.
Wann haben Sie das Buch veröffentlicht?
Das Buch ist jetzt vor circa 2 Jahren veröffentlicht worden. Und ich bin froh und glücklich, dass ich auch 2 Jahre nach der Veröffentlichung noch Einladungen zu Lesungen bekomme und immer wieder begeistert feststelle, dass die Perspektive, die ich eingenommen habe, tatsächlich bei vielen Leuten angekommen ist. Nicht wenige, die jetzt mittlerweile in meine Lesungen kommen, haben das Buch tatsächlich schon gelesen. Das ist toll für einen Autor.
Über wie viele Jahre ist dann auch das Buch entstanden?
Ich kann es ziemlich genau sagen, ich habe 2 Jahre gebraucht, Konzepterstellung und war schnell. Dann hat sich der Verlag auch relativ zügig entschieden und dann hatte ich 1,5 Jahre Zeit. Und ich gebe zu, es ist mein Erstlingswerk und ich habe mich etwas verfranst. Es ist auch deutlich dicker geworden, das Buch hat 1,5 Kilo. Und die müssen erstmal weggeschrieben werden. Lag aber auch daran, dass ich leider beim Recherchieren auf so interessante Storys gekommen bin, die nirgendwo anders stehen, dass ich eigentlich nicht anders konnte, außer den Verlag zu fragen, können wir das noch ein bisschen dicker machen?
Sind Sie dann noch selber an die Orte hingegangen? Haben Sie sich das mal angeguckt?
Ich war an jedem einzelnen Ort, habe das auch dokumentiert. Ich habe jeden einzelnen Ort da fotodokumentarisch auch festgehalten. Das heißt, es ist überall drin, habe das oftmals mit Recherchen verbinden können, aber nicht immer. Für mich war der Ortsbezug immer sehr, sehr wichtig in dem Buch, weil ich wollte wissen, wo der historische Schauplatz ist.
Ortsbezug, hat das richtige Stichwort. Gibt es eigentlich auch Geschichten aus der unmittelbaren Nähe Ulms?
Ja, viele und die lese ich auch gerne. Also es gibt natürlich The Rise and Fall of SSV Ulm, legendär in ganz Deutschland, der darf nicht fehlen. Dann haben wir in Ulm einen Herrn, der groß geworden ist, dort wo mittlerweile ein Getränkegroßhandel, Kleinhandel ist auf dem Eselsberg 1. Dort ist Hoeneß groß geworden, das ist im Buch drin. Dann habe ich mich sehr gefreut über ein wundervolles integratives Turnier, das am Tannenhof gespielt wird. Das habe ich sehr, sehr gerne reingenommen. Und aus der Ulmer Gegend im weitesten Sinne darf man auch noch die schöne Story aus Dietenheim vom FC Auwald erwähnen, die mir sehr viel Laune bereitet hat.
Warum?
Mein Herz schlägt traditionell für die Verlierer. Und der FC Auwald ist als schlechteste Mannschaft Deutschlands 1970 in die Geschichte eingegangen und das hat meine große Sympathie verdient.
Um was handelt die kurioseste Geschichte Ihrerseits aus Ihrem Buch?
Die Geschichte, die mich selbst dann bewegt hat und umgeschmissen hat, ist die Geschichte eines Herrn, der ein Stadion mit ca. 20.000 Leuten Fassungsvermögen alleine gebaut hat. Er hat dafür 10 Jahre gebraucht. Warum er das getan hat, war mir zunächst rätselhaft. Die wahre Geschichte ist wirklich umwerfend und sicherlich einer der Höhepunkte im Buch.
Ist es auch Ihre Lieblingsgeschichte?
Ich lese sie sehr gerne, weil sie vieles von dem hat, was ich als bewegend empfinde. Allerdings gebe ich zu, dass auch die Geschichte vom Meckerstadion mir sehr am Herzen liegt. Das liegt daran, dass ich in Gottes Namen im VfB groß geworden bin und es ist natürlich ein großes Vergnügen, über das eigene Publikum zu schreiben und es auch kritisch zu sehen.
Eigentlich wollte ich die Frage erst zum Schluss stellen, dadurch, dass ich auch leider VfB-Anhänger bin, der Videobeweis. Ich glaube, es gibt kaum eine Mannschaft, die es in dieser Saison mit den positiven und den negativen Aspekten so hart zu kämpfen hatte, wie eigentlich der VfB. Also gegen Schalke gab es dann zum Beispiel den Elfmeter, gegen Köln hatte man dann wieder das Glück, jetzt wieder durch die rote Karte wieder im Glück. Ihre Einschätzung zum Videobeweis, gut oder vielleicht doch eher ein unnötiges Feature?
Sehr notwendig, weil es nicht hinzunehmen ist, dass in einer Zeit, in der alles datenmäßig erfasst wird, außer im Fußball, man dieses Hilfsmittel nicht nimmt. Natürlich wird es nie für Gerechtigkeit sorgen, das wird es nie im Leben nirgendwo sein, aber der Fußball wird etwas gerechter werden, auch wenn wir uns alle umgewöhnen müssen. Ich finde, der Videobeweis im Moment ist absolut überbewertet. Die Spiele gehen trotzdem so aus, wie sie ausgehen. Übrigens, Fußball ist deshalb so eine tolle Sportart, weil immer mal wieder auch die schwächere Mannschaft gewinnt. Und daran wird der Videobeweis auch nichts ändern.
Angesprochen wurde auch noch FC Play Fair. Ich nenne es mal sehr fan-nahe gerichtet, das Ganze. Ihr habt auch einen Antrag gestellt. Vielleicht da noch kurz abschließend noch ein paar Worte zu Play Fair und dem Antrag.
Ja, der Club liegt mir sehr am Herzen. Wir kämpfen für mehr Integrität im Profifußball, was heißt mehr Mitspracherecht für Fans und auch die Hoffnung, mehr Chancengleichheit in der Liga. Wir sehen das gefährdet. Fußball hat seit eh und je seine Spannung bezogen in Bundesliga, dass der Letzte gegen den Ersten gewinnt. Das ist mittlerweile wird immer unwahrscheinlicher, weil viel Geld, auch fußballfremdes Geld, das Ganze verzerrt. Wir haben eine Umfrage gemacht, wo das Gefühl von 17.000 Fußballfans, die wir über Kicker erreicht haben, ganz klar ausgedrückt wurde, nämlich, dass sie, wenn das so weitergeht, die Lust am Profifußball verlieren, weil die Entfernung von den Fans zu den Akteuren einfach deutlich zunimmt. Ich spüre das selbst. Mein Verein, der VfB Stuttgart, hat ausgegliedert. Nicht, dass ich, also ein bisschen Kommerz muss sein, die alle wollen Geld verdienen. Aber wenn, ich bin Fan eines Vereins und nicht einer GmbH, also einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sondern ich bin Fan eines Vereins und wenn ich meine Emotionen für eine GmbH aufwenden muss, dann reduzieren sich meine Emotionen und man kann mich dann als Fan mit beschränkter Leidenschaft bezeichnen. Und das gefällt mir natürlich nicht.
Dann sage ich vielen Dank, Bernd Sauter, Autor des Fußballbuchs Heimspiele Baden-Württemberg, wahre Fußballgeschichten, die unter die Grasnarbe gehen, so heißt es richtig. 90 plus 4 Geschichten, 45 über den württembergischen Fußball, 45 über den badischen Fußball, das ist schön gerecht aufgeteilt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt kurz Halbzeitpause mit einem Song und dann heißt es wieder Anpfiff zu Halbzeit 2.
Ihr hört das Happy Morning auf Radio Free FM 102,6 MHz und ich würde sagen, wir drehen die Uhr jetzt mal kurz 10 Stunden zurück, wechseln die Location zurück in die VH und Anpfiff zur zweiten Hälfte, den gab's ja schon.
Der zweite Gast der Veranstaltung, Rainer Scharinger, absolvierte viele Bundesligaspiele, 60 an der Zahl für den SSV Ulm, dann noch welche für den KSC, hatte danach noch einige Stationen als Trainer hinter sich, zum Beispiel den VfR, Ahlen, den SV Sandhausen, als Co-Trainer bei der TSG. Inzwischen ist er Verbandssportslehrer beim Badischen Fußballverband, dort für die Ausbildung und Nachwuchsförderung zuständig. Und ich würde sagen erstmal Hallo, Herr Scharinger. Wie ist es jetzt gerade, mal wieder nach Ulm zurückzukehren?
Ja, ich gehe immer wieder gerne nach Ulm zurück. Ich komme immer wieder gerne in, habe schon manchmal gesagt, meine zweite Heimat. Ich habe mich damals sehr, sehr wohl gefühlt, obwohl es jetzt schon lange Zeit her ist. Und freue mich sehr. Ulm ist für mich sehr positiv belegt. Und ich hatte wunderschöne Jahre hier in Ulm.
Ja, 60 Bundesligaspieler, 11 Tore sprechen da auch ein wenig für sich. Aber heute ging es ja vor allem auch ein bisschen um die, ich nenne es jetzt mal Perversität auch des aktuellen Fußballs. Vielleicht gerade kann man sagen, dass sich der Fußball zu ihrer aktiven Zeit und im Vergleich zu der jetzigen Zeit um 180 Grad gewendet hat?
Ja, er hat sich auf jeden Fall sehr bewegt, sagen wir es mal so. Natürlich unterliegt es auch ein bisschen gesellschaftlichen Veränderungen, aber natürlich vor allem das viele, viele Geld, das inzwischen Umlauf ist, macht natürlich auch viele Dinge, wenn ich das so sagen darf, auch kaputt. Und ich glaube, auch einige Werte verfallen, wie Kameradschaft, wie Kollegialität, wie Miteinander. Und ja, natürlich kann man nicht alles von der Hand weisen und man muss mit der Zeit gehen. Aber ich bin trotzdem froh, vor vielen, vielen Jahren Fußballspiel gespielt zu haben und schaue auch gerne zurück.
Sind Sie gerade beim Badischen Fußballverband zuständig für die Ausbildung und Nachwuchsförderung? Wie hat sich vielleicht gerade der Bereich der Nachwuchsförderung in den letzten Jahren geändert?
Ja, da wurde viel gemacht, natürlich auch viel zum Positiven. Talente werden früher entdeckt und werden auch noch ein bisschen mehr gefördert. Aber auch hier natürlich ein zweischneidiges Schwert. Manchmal ist mir schon zu viel in Bahnen gelenkt, schon zu viel Uniformismus, wenn ich das so sagen darf. Und den Jungs und Mädels wird schon früher ein bisschen Freiheit, Kreativität und Intuition auch genommen. Also von daher muss man jetzt aufpassen, dass man das Rad auch in der Talentförderung, um es in Bahnen und immer mehr geordnete Bahnen zu denken, nicht überdreht.
Auch ein Stichpunkt da natürlich immer die Nachwuchsleistungszentren. Es ist stark verkommerzialisiert. Man hört, dass die Jungs kaum noch Zeit haben, kein Privatleben etc. pp. Wie sieht dann gerade auch Ihr Umgang mit den Jungtalenten aus?
Ja, ich gebe Ihnen recht, die Anforderungen werden immer höher. Und dadurch hat sich auch mein Arbeiten ein bisschen verändert. Ich sehe das eben auch und behandle Jungs, wie wenn es meine Kinder wären. Und dass sie auch mal wieder bei mir in unserem Verbandsarbeit ein bisschen freier spielen können, dass wir nicht so viel reglementieren, dass ab und zu auch mal Spaßfaktoren vielleicht ein bisschen mehr eingearbeitet werden. Also um sie ein bisschen freier entscheiden und spielen zu lassen, da haben wir unsere Verbandsarbeit schon ein bisschen darauf gerichtet und abgeändert.
Haben Sie da vielleicht auch gerade Zahlen, wie viele Spieler den Sprung von der U19 zum Beispiel dann nochmal in den A-Kader schaffen?
Ja, es sind, wenn man es von den richtigen Zahlen nimmt, verschwindend gering. Von dem Jahrgang haben wir 150.000 in Deutschland und am Ende von den 150.000 kommen vielleicht in der ersten, zweiten Liga vielleicht 10 an. Dann kann man sich jedes Jahr bei dieser Zahl vorstellen. Wir sind bei 0,0 noch was Prozent und das sollte man immer berücksichtigen, wenn man denkt, man hat ein Kind, das super, super gut ist und bestimmt mal in 20 Jahren Profi wird. Also die Chance ist verschwindend gering. Das heißt nicht, dass man Ziele und Träume hat, aber lass die Kinder Kinder sein und tut sie nicht zu früh, vor allem durch die Motivation von Eltern oder falsch gepolten Trainern in die falsche Richtung laufen.
Man hat auch das Gefühl, die Profis werden immer jünger. Ein Mbappé, ein Neymar, das sind Zahlen im Umlauf, die sind fast unvorstellbar. Habe ich eigentlich noch so, ich sage es jetzt als Beispiel, als 21-Jähriger noch eine Chance im deutschen Profifußball?
Klar, es ist natürlich ein bisschen anders geworden, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ich finde gerade das Alter, wo Sie genannt haben, mit 21 auf jeden Fall. Ich selber bin ja nochmal vor langer, langer Zeit, es wäre heute nicht mehr möglich, von über 30 nochmal in die erste Liga gekommen. Aber jeder sollte immer weiterarbeiten und ich sehe auch solche Möglichkeiten. Natürlich sind sie ein bisschen geringer wie früher, aber es gibt es immer noch heute.
Ich sehe dann gerade auch Ihre Arbeit, den Part Nachwuchsförderung haben wir abgearbeitet. Ausbildung, wie sieht da die Arbeit im Badischen Verband aus?
Ja, also ich bin zuständig für die Trainerausbildung. Das heißt, Leute, die zu mir kommen oder zu uns zum Verband, werden dort in der C- und B-Lizenz ausgebildet, um dann selber auch entweder im Kinder- und Jugendbereich oder im Erwachsenenbereich auch gute Arbeit zu leisten und werden bei uns qualifiziert. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Nicht nur Fachkompetenz, sondern auch Menschenführung vermitteln wir.
Heißt, es ist vielleicht auch gerade ganz positiv, dass Sie mit Nachwuchsförderung und den Trainern zu tun haben, um dann vielleicht auch die Tugenden, die Sie vorhin angesprochen haben, mit auf den Weg zu geben?
Absolut, sind zwei wichtige Bereiche und die verknüpfe ich natürlich auch, sowohl auf der einen Seite bei der Talentförderung als auch bei der Ausbildung der Trainer.
Kann man dann allgemein noch dem Wahn um den Jugendfußball überhaupt noch entgegenwirken? Sehen Sie da eine Chance?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also mir geht es manchmal auch so, dass mir auf dem Kinder-Jugendfußballplatz das Lachen fehlt, die Leichtigkeit. Auch mit Spaß auch mal, wenn man es so sagen darf, auch mal vielleicht mit der Niederlage umzugehen. Es ist zu eig, immer Ehrgeiz dabei und immer nur nach oben, nach oben, nach oben, höher, schneller, weiter. Da müssen wir uns lösen. Gerade im Kinder- und Jugendfußball hat es eigentlich nichts zu suchen. Viele haben es schon kapiert und gehen da zum Glück auch neue Wege und ich glaube, das ist schon der richtige Weg.
Gut, um ein aktuelles Thema, weil es eben ja auch um den Jahresrückblick geht, Andi Kulik hat es vorhin auch angesprochen, Videobeweis. Für Sie vielleicht ganz kurz, ist es ein gutes oder vielleicht eher ein unnötiges Feature auf dem Platz?
Schwer zu beurteilen. Also ich glaube, man sollte offen sein, sich das mal anzugucken. Ich glaube, es muss jedem klar sein, dass durch den Videobeweis das Spiel vielleicht gerechter wird, aber immer noch nicht gerecht, weil auch trotz, dass man Bilder hat, kann man manche Situationen nicht 100% entscheiden. Das muss jedem bewusst sein und dass man natürlich das Handling ein bisschen anders macht im Stadion, dass die Zuschauer wissen, um was geht es überhaupt oder dass man vielleicht sagt, man hat nur noch zwei Challenges, wo man das aufrufen kann. Also da wird sicherlich noch ein bisschen Arbeit vonnöten sein, aber ich bleibe offen, ich weiß nicht. Es geht mit, aber es geht sicherlich auch wieder ohne.
Dann sage ich vielen lieben Dank, Herr Scharinger, für das kleine Gespräch. Ich glaube, viele Worte muss man auch gar nicht wirklich über Sie verlieren. In der Bundesliga gespielt für den KSC, den SSV, Trainerstation, auch hier in der Region, Aalen, den nehme ich da jetzt noch mit dazu, Sandhausen, Co-Trainer bei Hoffenheim. Finde ich sehr, ja, eine sehr positive Karriere, auch jetzt noch im Nachhinein mit Ihrer Arbeit in der Nachwuchsförderung, der Ausbildung der Trainer. Sie haben auch noch eine Stiftung, die wurde auch noch angesprochen. Vielleicht da jetzt noch als abschließende Worte für unsere Hörer da draußen, was Sie mit Ihrer Stiftung machen.
Ja, also es gibt Scharinger & Friends. Ich habe das vor 6 Jahren gegründet und ich denke einfach, Fußball hat mir viel gegeben, mir geht's gut und es ist einfach auch mal der Zeitpunkt da, um etwas zurückzugeben und ich bin ehrlich, ich wollte erst mal eine einzelne Veranstaltung machen und ein Hospiz unterstützen, aber vor 6 Jahren hat es wunderbar geklappt und seither wurde Scharinger & Friends ein größeres Projekt und wir konnten jetzt innerhalb von 6 Jahren 300.000 Euro sammeln und können dadurch 7 soziale Projekte unterstützen. Davon sind es 5 Kinderprojekte, unter anderem, damit man mal eine Vorstellung hat, Kinderkrebshilfe, Kinderpsychiatrie, Kindernotarztwagen, Kindertafel. Also hier vor Ort einfach ein bisschen was zurückzugeben und den Menschen zu helfen. Und dieser Arbeit widme ich inzwischen auch sehr in meiner Freizeit. Und es muss auch sagen, eine meiner sinnvollsten Tätigkeiten im Fußball, anderen zu helfen.
Verlängerung.
Ich würde sagen, wir kommen gleich zu Andreas Kulik, Moderator, Organisator, Spielraum, Herrengedeck. Ich glaube, ich muss gar nicht zu viel sagen. Vielleicht ganz kurz dein Fazit zum Spielraum Jahr 2017.
Es war ein tolles Jahr, genauso wie das letzte Jahr. Es waren tolle Gäste, es war unheimlich unterhaltsam für mich. Die Vorbereitung war aufwendig, aber hat immer Spaß gemacht. Man findet, wie auch heute Abend gesagt wurde, bei der Recherche unheimlich viel raus. So geht es mir auch. Und bei so viel Spaß kann man einfach nur weitermachen.
Wie sieht es nächstes Jahr aus? Du hast vorhin schon was angedeutet, dass es weitergeht.
Ja, es wird weitergehen. So ist die Idee. Wir hoffen, dass wir weiter Unterstützung finden. Wir werden wieder in der VH sein am 5.7. und am 16.11., also heute in einem Jahr. und wir werden im Roxy eine Veranstaltung im Frühjahr haben und einmal wollen wir in die neue Welt.
In einem Satz, Videobeweis, gutes Feature, unnötiges Feature.
Gutes Feature, wenn sinnvoll eingesetzt. Ich tendiere zur Idee von Rainer Scharinger. Jeder Trainer kriegt eine Challenge pro Halbzeit oder pro Spiel. Die setzt das sinnvoll ein und damit hat sich's.
Du hast ja natürlich auch die Sendung bei uns Herrengedeck. Wann ist denn da die nächste und weißt du auch schon, um was es sich ungefähr drehen wird?
Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Es ist im Dezember die nächste. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Anfang Dezember auf jeden Fall. Naheliegend wäre was mit Weihnachten. Oder es sind zahlreiche Fußballturniere wieder in Ulm. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man jemanden holt, der ein bisschen über sein internationales Fußballturnier erzählt. Denn das könnte durchaus mehr Anhänger finden hier im Ulmer Kreis, wie ich finde.
Und was passiert, wenn nach der Verlängerung noch kein Sieger feststeht? Es geht ins Elfmeterschießen und damit dem Fazit. Also es ist 23 Uhr, ich hocke jetzt im Auto und mein Fazit ist, ein äußerst kritischer Abend geht heute zu Ende über die aktuelle Situation des Profifußballs. Themen waren Zerstückelung des Spieltags, die Unsummen an Transfergelder, die damit verbundene Perversion und Kommerzialisierung des Fußballs. Ich nenne ein Beispiel die chinesische U20 in der Regionalliga. Die darf nämlich ab diesem Jahr dort mitspielen. Da gibt es auch Geld für die Mannschaften, die sagen, wir spielen gegen die U20. Es gab eine riesen Diskussion. Lohnt sich auf jeden Fall, sich da noch ein bisschen mehr einzulesen. Trotzdem war es ein fußballromantischer Abend mit den passenden Gästen und fußballromantisch, weil es einfach so war, wie man es sich den Fußball ja noch vorstellt, aus Erzählungen vom Opa. Familiär, entspannt, alle möglichen Fans in dem friedlichen Untereinander, miteinander und einfach eine entspannte Stimmung. Ja, damit sage ich au revoir. Danke an Andreas Kulig, Organisator, Moderator der Spielraumreihe. Rainer Scharinger, dem ehemaligen SSV-Profi und Bernd Sauter, dem Fußballautor. Die nächste Herrengedeck-Sendung findet Anfang Dezember statt. Mehr Infos findet ihr dazu auf unserer Homepage www.freefm.de. Und ich gebe wieder ab ins Studio an den Timon und die Aruna.